Heute bei «Apropos», wie aus einer Nonne eine Star-Köchin geworden ist.
Wieso? Ja, so wohl.
Zu Hochen hat Jongkwan Sinim als Nonne in einem buddhistischen Tempel in Südkorea gelernt. Völlig abgelegen, mit Produkten aus dem eigenen Garten und nur vegan. Sie hat kein Restaurant, sie hat keine Michelin-Sterne.
Ich
bin keine Köchin, ich praktiziere Buddhismus.
Und trotzdem ist Jongkwan Sinim heute in der Kulinarik-Szene weltweit ein grosser Name. Das dank einem Auftritt in der Netflix-Serie «Chef's Table». Der hat einen Hype um ihre Art von Kochen ausgelöst und bald erscheint eine neue Biografie über sie. Der andere, Willi, er ist Food-Journalist und Autor beim Magazin vom «Tagesanzeiger», hat sie insgesamt viermal getroffen und auch im Kloster besucht, wo sie in der Regel kocht. Über die Geschichte von der Jongkwan Sinim und was ihr Erfolg über unseren Bezug zum Essen erzählt, über das reden wir heute in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo, Andrin.
Ciao, Mirja. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Andrin, wir starten heute mit einer kleinen Verkostung.
Genau.
Ich habe nämlich etwas mitgebracht, das ich bei mir im Kühlschrank gefunden habe. Die Hörerinnen und Hörer sehen jetzt das nicht, aber wir haben vor uns drei Fläschchen mit so schwarzer Flüssigkeit drin. Und die erste, die kennen, glaube ich, die meisten am besten. Dort steht drauf «Kikkoman Sojasauce».
Genau. Ich öffne jetzt das gerade mal hier öffnen. Ja. Und dann einfach mal bei mir auf so ein Löffel. Und dann gebe ich sie dir. Voilà. Und jetzt können wir die so schlürfen.
Gut. Wenn
du degustierst, kannst du so.
Das machen wir jetzt auch schnell.
So wie beim Wein.
Mhm. Wie würdest du die Sojasauce beschreiben?
Flach. Leichter Kartongeschmack.
Ui, ui.
Salzig. Aber rund auch von der Umami-Attitüde her. Aber ich merke jetzt so einen deutlichen Unterschied zu dem, den ich mitgebracht habe.
Also Umami ist so der typische Geruch, den man eben zum Beispiel in Soja.
Umami ist das Runden eigentlich, das man hat. Das kommt von der Fermentation. Das ist ja genau das, was man sucht oftmals, vielleicht auch in veganen Gerichten, dass es so ein bisschen einen runden, schönen, lässigen Geschmack gibt.
Also komm, du hast ein bisschen interessantere Flaschen mitgenommen.
Genau, ich habe zwei Flaschen mitgebracht und zwar aus zwei verschiedenen Anlässen. Also die linke, die ist 12 Jahre alt und die da ist 7 Jahre alt. Probieren wir doch zuerst mal die jünger. Das ist eine andere Geschichte, oder?
Ja, das ist eine andere Geschichte.
Also da bin ich jetzt gespannt, was du sagst.
Ja, es hat viel mehr Tiefe. Also wenn du vorher gesagt hast, flach. Es ist viel schwieriger, gleichzeitig auch den Geschmack zu beschreiben, weil es mehr ist wie nur salzig.
Schau mal, ich habe fast Hühnerhaut.
Hi.
Es ist Wahnsinn. Also es ist sehr langanhaltend, oder? Mhm. Es ist sehr vielschichtig. Es hat unglaublich viele verschiedene Momente. Einmal hat man das Gefühl, es ist so salin, oder so crispy, salty. Dann hast du das Gefühl, es ist total rund. Dann ist es säuerlich. Dann ist es... Also es ist ein wahnsinniges Spiel, oder?
Mhm. Man sieht schon, du hast eine gewisse Sojasauce-Expertise unterdessen. Jetzt bin ich noch gespannt auf die letzte. Also es ist einfach ein Plastikfläschchen mit so einem Kleber drauf, wo handgeschrieben ist «Soy-Sauce».
Genau.
Sieht jetzt ein bisschen weniger hochwertig aus eigentlich auf den ersten Blick wie die Glasflasche.
Ist aber älter, ist 12 Jahre alt. Und tiefschwarz. Ein bisschen käsiger.
Mhm. Stimmt, Käse, ja.
Mhm. Ist Wahnsinn. Viel dichter, finde ich. Aber nicht so wuchtig, nicht so breit, sondern eher sublim und eher ein bisschen eleganter, würde ich jetzt sagen. Also man merkt schon, da liegen noch mal ein paar Jahre dazwischen.
Mhm. Kräuselt fast so ein bisschen auf der Zunge.
Genau, ja. Ja, stimmt.
Andrin, wieso wir da die ganze Sojasauce probieren, das müssen wir jetzt vielleicht mal auflösen für die Hörerinnen und Hörer. Du hast nämlich im April von diesem Jahr in einem Kloster in den Bergen von Südkorea verschiedenste Sojasauce können durchprobieren, die zum Teil wie die seit Jahrzehnten gelagert worden sind. Was hast du in diesem Kloster über Sojasauce gelernt, die du vorher noch nicht gewusst hast?
Ich habe wahnsinnig viel über Sojasauce gelernt. Vor allen Dingen habe ich gelernt, wie man Sojasauce macht. Ich habe aber auch gelernt, dass das etwas ist, das wahnsinnig viel Zeit braucht. Dass das etwas ist, das wahnsinnig viel Know-how braucht. Ob schon der Prozess selber sehr, sehr simpel ist. Aber wenn ich schaue, was da alles dahinter steckt, dass man mit der Saison das macht, dass man die richtigen Zutaten verwendet, dass man das richtige Wasser nimmt, dass man das richtige Verhältnis hat, dass man nachher die richtigen Tongefäße hat, am richtigen Ort platziert. Also das ist etwas, wo natürlich über Generationen weitergegeben wird. Und auch John Kwang hat das eigentlich von ihrer Mutter gelernt.
Ganjang. Ah, zumal Ganjang
Sojasauce. Allein der Gedanke an Sojasauce lässt mein Herz höher schlagen. Jedes Gericht wird durch Sojasauce neu erschaffen. Dir weitergegeben hat das eben Jongkwan Sinim. Was ist sie für eine Person?
Jongkwan Sinim ist eine sehr bekannte, ordinierte Nonne, wenn man so will, aus dem Zen-Buddhismus, ob schon eigentlich Seon-Buddhismus in Korea genannt. Das heisst, sie lebt in einem Kloster. Sie lebt abgeschieden, sie ist keine Köchin, sie ist wirklich eine Nonne, ist aber, wo sie ins Noviziat kam, ist im Prinzip in der Küchendienst eingetreten und kocht seither. Das heisst, ihre Sprache ist das Kochen, ist das Essen, ist im Prinzip das Übermitteln von Lebensmitteln. Lebensmittel sind in Korea die erste Medizin.
Mhm. Du hast sie besucht an dem Ort, wo sie eben auch kocht und das Lebensmittelwissen dir auch weitergegeben hat. Was ist das für ein Ort? Wie muss man sich den vorstellen?
Sie lebt in einer Ermitage, das heisst, das ist wie ein Ort, der abgeschieden ist vom Haupttempel. Der Haupttempel, ich kann das nicht aussprechen, gell? Also Benghazi, das liegt etwa 250 Kilometer südlich von Seoul. Mitten in einem Wald, in einem wunderschönen Naturschutzgebiet. Also das ist auch ein Park, man kann dort wandern. Es ist ruhig, man hört das Wasser plätschern, es ist traumhaft.
Und wie muss man sich den Alltag von der Jongkwan in dieser traumhaften Umgebung vorstellen?
Ihren Alltag ist diametral anders als der Alltag von anderen Mönchen, die wirklich sehr einen geregelten Alltag haben. Da gongt es am Morgen früh schon mal. Und dann steht man natürlich auf und dann wird sehr viel meditiert. Meditation ist auch bei der Jongkwan natürlich etwas sehr, sehr Relevantes und Wichtiges. Aber ihren Alltag, ich würde sagen, sie ist ein bisschen im Laufe der Jahre zu einer Spezialnonne, zu einer Nonne vom öffentlichen Leben geworden.
Mhm. Wie es zu dem gekommen ist, das will ich jetzt mit dir anschauen. Und für das können wir vielleicht anfangen mit dem Ursprung von deiner Reise. Wieso bist du nach Südkorea gereist?
Der Ursprung des Ganzen ist eine Netflix-Sendung, «Chef's Table» heisst die. Jongkwan Sinim hat dort einen Auftritt gehabt, ist porträtiert worden von David Gelb, von dem Regisseur. Das ist alles sehr, sehr Hollywood-mässig inszeniert. Und also der einzige Teich, der dort wirklich ist, den haben sie auch optimal ausgenutzt, muss ich sagen. Es war wirklich ein Porträt, das mich sehr inspiriert hat. Und ich dachte, ich muss dort hin, ich muss die Person kennenlernen. Die Frage ist nur, wie?
Und wie ist das abgelaufen?
Sie hat einen Gastbesuch in Zürich auf einer Einladung im Museum Riedberg und sie hat dort auch gekocht. Und Journalisten hatten die Möglichkeit, sich zu melden für Interviews. Und diesen Slot habe ich genutzt und habe sogar ein Interview bekommen. Also es waren immer so halbstündige Interviews.
Aber das Interview hat man bei dir im Text lesen. Das endet nicht ganz so, wie du es erwartet hast.
Es endet sehr abrupt. Also wir sind ins Gespräch und irgendwann ist sie aufgestanden und gegangen eigentlich. Und ich war ein bisschen entsetzt. Ich habe gedacht, also es kann ja nicht sein, dass jetzt die einfach geht. Also das ist, come on, das ist Buddhismus, Achtsamkeit und so. Die geht einfach. Also da ist auch nicht gedacht, das ist ein Star, okay, das muss das Netflix-Star-Getue sein. Ich war fast ein bisschen enttäuscht.
Also sie hat dich sitzen lassen?
Sie hat mich wirklich sitzen lassen.
Und dann?
Ja, dann hat der Fotograf sein Zeug zusammengepackt, ich habe mein Zeug zusammengepackt und die Übersetzerin, die Hunam Selman, hat gesagt, ja, ich soll jetzt nicht so enttäuscht sein, sie sei nicht hochnäsig. Also es geht überhaupt nicht um das. Sie haben einfach wirklich jetzt im Halbstundentakt Interviews geführt und sie sind natürlich müde und sie müssen noch kochen am Abend. Habe ich alles verstanden. Aber wie gesagt, ich konnte natürlich nichts verwenden für ein Interview, um nachher einen Text auszuschreiben.
Wie ist es denn trotzdem dazu gekommen, dass du dieses Jahr nach Südkorea gereist bist, zu ihr?
Wir sind dann rausgegangen aus dieser Villa Wesendonck und auf den Park in Riedberg. Und plötzlich kommt mir die Jongkwan jetzt aber völlig in Montur, also in ihrem Gewand eigentlich angezogen, entgegen und strahlt von weit. Also es war so eine Erscheinung, kommt sie entgegen und lacht, oder? Also mit so einem wirklichen, herzlichen, strahlenden Lachen. Und sie nimmt dann aus dem Ärmel von der Kutte raus ein Visitenkärtchen und gibt mir das mit beiden Händen so in meine Hände und sagt, wenn ich will, verstehe, dann müssen sie besuchen vor Ort. Und das ist natürlich ein Ritterschlag.
Du hast also die Visitenkarte bekommen und du bist nachher zu ihr gereist. Wo du dort angekommen bist, wie viel merkt man an dem Ort davon, dass Zhongguan Sinim unterdessen ein ziemlich grosser Star ist?
Wenn man dann im Tempel selber ankommt, dann ist das ganz etwas anderes. Also da steht nie irgendwie Netflix und Zeug und Sachen wie in anderen Orten, die porträtiert werden in dieser Serie. Nein, da kommt man in einen Tempel rein und dort ist Ruhe und dort herrscht ein Klosterleben, wenn man sich das vorstellt. Und das ist mitten in der Natur rein. Das ist wirklich sehr beeindruckend.
Du hast auch dich damit auseinandergesetzt, wie Zhongguan zum Kochen gekommen ist. Was hast du über ihre Geschichte erfahren?
Sie ist sehr früh ins Kloster. Das heisst, sie ist von der Familie weg, hat sich für den Weg entschieden. 1975 ins Noviziat beigetreten, hat sehr viel von ihrer Mutter gelernt, zum Beispiel auch, wie man Sojasauce macht. Also das ist etwas, was sie im Praktizieren gelernt hat, also nicht aus Büchern. Sie sagt zwar, dass man eigentlich Bücher und Wissen schon brauchen und schon nutzen, aber in der Tendenz ist es einfacher, wenn man Sachen macht. Also Learning by Doing ist sehr wichtig zum Verstehen. Mhm. Und Schritt für Schritt muss man sich vorstellen, auch hier in diesem Kloster muss man halt sehr achtsam zuerst Reis waschen. Reis ist sehr, sehr wichtig, aber das geht nicht einfach schnell und das braucht alles sehr viel Zeit.
Das heisst, man fängt mit sehr einfachen Handlungen an. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Zhongguan, der in diesem abgeschiedenen Kloster das Kochen gelernt hat, zu einer international bekannten Köchin geworden ist?
Da spielt jetzt der Einfluss von einem Buddhist, der Einfluss von einem Starkoch eine Rolle, und zwar von Eric Ripper. Er ist in New York sehr bekannt, das Restaurant heisst Le Bernardin, und er hat irgendwann mal entschieden, er könne keinen Fisch mehr töten. Also das Restaurant ist sehr bekannt für Seafood, und sie hat mir dann erzählt, er habe weh müssen aus dem raus und habe weh einen Weg gesucht und hat sie dann getroffen. Mehr oder weniger per Zufall. Mhm. Hat dann entschieden, in seiner Fernsehsendung, avec Eric, sie zu porträtieren, ist bei ihr im Tempel gewesen, hat mit ihr gekocht, hat im Prinzip das gemacht, was wir auch gemacht haben, ist im Garten gewesen und nachher entschieden, ich lade die Frau mal zu mir ins Restaurant ein, in so einen Private Dining Room. Und in so einem Private Dining Room in New York hat er dann auch die relevanten Menschen aus dem Foodjournalismus eingeladen und sie hat gekocht für die.
Das Resultat von diesem Treffen war ein Artikel, der im New Yorker erschienen ist. Was ist dort drin gestanden?
«The Philosopher's Chef» ist der Titel von dem Artikel im New York Style Magazine von Jeff Gardiner. Der Artikel ist erschienen und der hat zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, zum richtigen Publikum angesprochen. Es ist wie so die Niederkunft vom Buddhismus in der postmodernen Foodwelt eigentlich. So etwas, das oben runterkommt und genau auf dem fruchtbarsten Boden von der Welt einschlägt. Das heisst, ganz viele andere Journalisten haben das gelesen und gesagt, wow, das muss jetzt die neue Kochart sein, vegan, achtsam, buddhistisch. Es ist genial. Und dann ist der Mythos entstanden von einer Küche, die das Leben verändert. Mhm. Und auf das aber hat David Gelb, der Regisseur von Netflix «Chef's Table», gesagt, diese Frau, die muss ich porträtieren.
Also das Aushängeschild von dieser ganzen Bewegung ist jetzt die buddhistische Nonne geworden, Zhongguan. Sie hat dann den Auftritt gehabt bei «Chef's Table». Wenn man jetzt die Serie noch nie gesehen hat, wie muss man sich das vorstellen? Was ist das für eine Sendung? Was hat die für einen Wert in der Kochwelt?
Die hat einen enormen Wert in der Kochwelt. Also wenn man dort porträtiert wird, dann kein Reservationssystem nachher vom Restaurant zusammen. Man wird weltweit gehypt, man wird weltweit eingeladen zu Food-Festivals. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Es hat auch verschiedene Serien daraus gegeben, Street-Food oder Patisserie etc. Am Anfang, wo das neu war und sie ist ziemlich am Anfang auch porträtiert worden, hat das wirklich einen enormen Hype ausgelöst. Also etwas Unvergleichbares, das hat es vorher in der Food-Welt noch nie gegeben, dass Köchinnen und Köche so einen weltweiten Auftritt haben und so eine Aufmerksamkeit geniessen dürfen.
Mhm. Zhongguan hat ja selber kein Restaurant. Was hat sie in ihrem Leben verändert?
Sie sagt gar nichts. Sie hat vorher schon Sojasauce und Pasta gemacht aus Sojabohnen und sie macht das auch jetzt noch. Sie reist einfach um die ganze Welt, dass ich einmal ihren Terminplan können anschauen konnte. Und das war ziemlich dicht gewesen. Sie hat schon ein spezielles Leben jetzt und sie hat eine Sonderstellung. Trotzdem, sie behauptet, es habe keinen Einfluss gehabt. Sie tut auch nicht missionieren. Und trotzdem ist sie natürlich auf eine Art jetzt auch eine Missionarin. Eine, die aber eben über das Kochen kommunizieren tut.
Gehen wir nochmal zurück zu deinem Besuch in Südkorea. Jongkwon kocht die sogenannte buddhistische Tempelküche. Um die ist ja eben auch der Hype entstanden. Was hast du bei deinem Besuch vor Ort über diese Art des Kochen erfahren?
Das ist eine 1700 Jahre alte Tradition. Das ist etwas, wo man nicht einfach so schnell versteht. Also ich habe dann verstanden, dass ich muss hingehen, um es wirklich zu verstehen. Man kann das nicht exportieren, man kann das auch nicht versuchen anzubauen an einem Essen, obwohl es natürlich immer eine Eintrittskarte ist, um zu verstehen, wie sie denken etc. Da gibt es am Frühstück eigentlich ganz viele einfache Sachen. Auch das Mittagessen ist sehr pünktlich. Man isst zu vordefinierten Zeiten und auch das Nachtessen relativ früh. Es ist eine vegane Küche und es gibt auch 5 verbotene Gemüse. Also alles, was Meditation stört, ist verboten. Das sind so Knoblauch und Zwiebeln und so Sachen.
Also alles, was so ein bisschen den Magen quasi könnte aufregen.
Wo zu viel innere Hitze produziert, die einem ablenkt vom Meditieren. Die ganze Küche richtet sich streng nach diesen Zeitplänen auch im Tempel aus. Das heisst, man muss wirklich sich vorstellen, das sind Leute, die sich hauptsächlich mit der Meditation beschäftigen.
Zeit spielt aber auch noch eine andere Rolle in dieser Küche.
Zeit ist die zentrale Zutat in dieser Küche. Es geht eigentlich alles um Zeit. Es geht aber auch um Energie. Energie ist das, was durch unsere Hände in die Nahrung hineinfließt. Und das, was der Boden selbstverständlich, also der Garten, hergibt. Das, was die Umwelt hergibt. Jedes Insekt, die ganzen Mikroorganismen im Boden innen schauen, dass der Spinat eben nicht einfach ein Spinat wird, sondern ein spezieller Spinat wird.
In der Tempelnahrung und in der buddhistischen Küche geht es darum, alles als vollwertige Lebewesen zu respektieren und zu erhalten. Die Wurzeln als Wurzeln, die Stämme als Stämme, die Blätter als Blätter, die Blumen als Blumen und die Früchte als Früchte. Wir nennen das die ganze Nahrung.
Man muss also, wenn man die Art und Weise von Kochen verstehen will, zum Beispiel die Aubergine verstehen. Die Aubergine kann man aber nur verstehen, wenn man sie selber abpflanzt hat, wenn man sieht, wie sie wächst, wenn man merkt, wie sie leidet, wenn man merkt, jetzt ist es kalt, jetzt ist es warm und plötzlich ist der richtige Tag da, um sie dürfen ernten. Und dann weiss man, jetzt ist der genau richtige Zeitpunkt, um sie zu verarbeiten.
Das alles, das klingt ja nach sehr einem achtsamen Umgang mit Lebensmitteln, auch das achtsame Leben als Nonne, die Jongkwon führt. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist eben die Bekanntheit, die auch so eine Netflix-Serie mit sich bringt. Ist da nicht ein bisschen ein Widerspruch da?
Für sie überhaupt nicht.
Ich bin kein Sepuga, sondern Suyengja.
Ich bin keine Köchin, ich praktiziere Buddhismus. Für mich ist Essen zu machen eine Art von Meditation.
Sie lässt sich auch nicht in irgendwelche Schubladen reinstecken. Das passt sehr wohl zu ihr. Sie lebt ihr Ding, sie macht das, was sie vorher schon gemacht hat. Und sie hat immer noch selber das Recht zu entscheiden, das mache ich und das mache ich nicht. Und ich glaube, in 90% der Fälle sagt sie zu irgendetwas Nein. Weil auch sie natürlich, und wenn man das sieht, wo sie lebt und wie sie lebt, am liebsten dort lebt.
Der Artikel über sie hat einen Hype ausgelöst, der Auftritt bei Chef's Table nochmal. Jetzt erscheint bald eine Biografie von der Jongkwon Sinim. Kannst du dir erklären, wieso aus ihrer Art vom Kochen so ein Hype geworden ist?
Absolut. Und zwar, weil es um ganz viele Aspekte geht, die sehr, sehr trendy sind. Und trendy nicht in einem kurzfristigen Sinn, sondern in einem langen Sinn. Das heisst, es geht um Gesundheit. Essen ist die erste Medizin. Man schaut genau, wenn man was und warum braucht. Seit 1700 Jahren kommen die Mönche und Nonnen, die sich vegan ernähren, ohne Zusatzstoff aus. Sie brauchen also keine Mittel, die einem zusätzlich nahrungsergänzend dann zugeführt werden. Von dem reden wir ja immer, wenn wir über vegane Ernährung reden. Und was auch noch dazu kommt, die Küche ist unglaublich vielfältig. Also da schmeckt alles anders. Es gibt auch den rituellen Teil dieser Tempelküche. Dort zum Beispiel wird nichts weggeworfen. Sogar das Wasser, das man dann braucht, um das Schälchen im Prinzip auswaschen, trinkt man dann. Also das ist Achtsamkeit. Es ist Gesundheit. Es ist vegan. Oder sagen wir plant-based. Es ist Garten. Es ist Natur. Es ist so viel, wo wirklich Megatrends sind, wo wir uns alle danach sehnen, in dieser kleinen Tempelküche drin. Und deswegen ist es logisch, dass es ein Mega-Hype geworden ist.
Vielleicht auch etwas, das ein bisschen diametral steht zu unserem Alltag, wo man vielleicht 45 Minuten zur Mittagspause hat und schnell beim Imbiss nebendran etwas holen.
Das habe ich dann auch gemerkt, ja. Und zwar, wenn wir in dieser Lichtung gestanden sind, mitten im Wald. Also bei uns sehen die Gärten schon anders aus. Die Schrebergärten, die sind so richtig so durchorganisiert. Der Boden ist versucht, weil einfach zu viel Düngemittel eingesetzt worden. Also gut, ich zeige jetzt ein negatives Bild. Natürlich gibt es bei uns auch schöne Gärten. Aber der Garten von der John Kwang Senim, das ist eigentlich kein Garten, das ist ein Wildwuchs. Und zwar mitten im Wald. Sie tut auch für andere Tiere anpflanzt. Also man pflanzt nicht nur für sich selber an, sondern man pflanzt für alles an.
Hast du etwas, wo du sagen kannst, das war mein kulinarisches Highlight von dieser Reise?
Da gibt es so viel. Also, was mir vor allen Dingen gefallen hat, ist, wie man miteinander kocht. Also, wenn man zusammen mit ihr in dieser Showküche reinsteht und wirklich vorbereitet für die Masterclass, die sie regelmässig gibt, die man buchen kann, wo Gäste auch in den Tempel reinkommen, dann merkt man, wie liebevoll sie miteinander sind. Das heisst, man nimmt sich Zeit, man isst übrigens auch zusammen. Also, nicht wie in allen Küchen, die ich kenne, wo Profiköche miteinander wurschteln. Die essen nämlich am besten gar nicht oder einfach schnell, schnell. Nein. Das Essen ist logischerweise auch bei ihr in der Küche sehr wichtig und für die Mannschaft sehr wichtig. Tee spielt eine grosse Rolle den ganzen Tag und dann eine Vielzahl von ganz vielen verschiedenen Gerichten, unter anderem die Pilze zum Beispiel, die sie zubereitet.
Was sind das für Pilze?
Das sind Pilze, die sie seit neuestem jetzt auch hinter ihrer Ermitage züchtet, im Wald, in so Bäumen, die sind so geimpft. Das sind Pyogi-Pilze und die werden getrocknet. Und bevor man sie verwendet, tut man sie ins Tempelwasser, das ist wichtig. Die Tempel, die sind alle oder viele, sind am Wasser gebaut. Die Wasserqualität spielt eine relevante Rolle, weil Teekultur im Buddhismus logisch sehr, sehr eng verknüpft ist. Das heisst, mit bestem Wasser eingelegt, bevor man sie zubereitet. Und die Zubereitung geht dann relativ langsam. Also es geht auch hier um die Transformation von der Energie, die die Pilze schon in sich tragen. Weil die haben 5 Jahre gebraucht, bis sie sich durchsetzen können im Wald. Und jetzt sind sie hier in unserer Pfanne drin. Natürlich kommen die ganzen Soßen dazu, es kommen Pasten dazu. Man kann sagen, das sind Sojapasten, aber es kommen auch fermentierte Sachen dazu. Und es kommt Reissirup dazu. Das ist auch etwas, was ich mit Hype gebracht habe. Das ist so gut.
Jetzt hat man ja in unserem Alltag in der Regel nicht unbedingt Zeit, um 5 Jahre lang Pilze zu züchten und sie dann auch noch trocknen. Und Tempelwasser haben wir auch in der Regel nicht gerade zur Hand. Gibt es auch etwas, wo jetzt du und ich so nachkochen können?
Wir können alles nachkochen. Das Kochen selber ist nicht relevant. Also das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Die Zubereitung ist nicht das Problem. Also die Zubereitung ist sehr, sehr einfach. Es geht alles durch die Hände durch. Es ist eine sehr simple Form von der Zubereitung. Wie gesagt, die Herkunft der Zutaten. Das können wir aber auch bei uns steuern. Man kann bei uns gute kaufen, man kann bei uns starkes Gemüse kaufen. Es gibt bei uns Sojasauce. Also ich habe mitgenommen, einfach viel mehr. Und das hat uns ja schon der Jamie Oliver gelernt, wieder mit den Händen zu kochen. Also Sendeln und Götschen.
Danke vielmals, Andrin, dass du uns die Geschichte von der John Kwan mitgenommen hast.
Dankeschön, es hat Spass gemacht.
Und ich glaube, wir trinken jetzt noch einen Tee, oder?
Ich habe Reistee mitgebracht.
Sehr gut, um den Geschmack von der Sojasauce auch ein bisschen loszuwerden. Wer noch das ganze Porträt von Andrin Willi nachlesen will über John Kwan Sinim, man findet den Link dazu auch im Beschreib zu dieser Episode. Erschienen ist sie im aktuellen Magazin vom Tagesanzeiger. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.